Madden NFL 19 kommt zurück auf den PC. Mein persönliches Highlight des Tages, auch wenn es vielleicht schon länger bekannt ist, mir wurde es heute zugetragen und darüber freue ich mich sehr und gleichzeitig damit ein herzliches Willkommen hier zum GFA-Pod mit mir Felix und natürlich mit Christian. Ich grüße dich, Christian.
Hi.
Hi. Ja, ich bin sehr, sehr erfreut heute, als ich diese Nachricht gesehen hatte, dass Madden, wie gesagt, zurückkommt auf dem PC. Seit, ich glaube, jetzt fast 11 Jahren wurde es gebannt vom PC, war nur noch auf den Konsolen zu haben und jetzt kommt es, wie gesagt, zurück in der nächsten Ausgabe, die im August erscheinen wird. Und das freut mich ganz besonders, denn ich bin nie so wirklich auf die Konsolen umgestiegen und hatte damals, ich glaube, Madden 8 war das letzte, ja, so exzessiv gezockt, dass ich mich jetzt natürlich sehr, sehr freue, endlich Madden wieder in der aktuellen Version auf dem PC zu haben. Also da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber.
Ja, kann ich verstehen. Schlussendlich freue ich mich auch sehr darüber. Ich habe mir zwar eine PlayStation 4 gekauft, tatsächlich vor anderthalb Jahren, hauptsächlich wegen Madden. Habe dann Madden 17 ziemlich stark gesuchtet. Das Ultimate Team, heißt das so da? Ich glaube schon, ne? Oder ist das FIFA? Keine Ahnung, auf jeden Fall das Ding, wo man Karten sammeln kann und so. Hab das sehr exzessiv gespielt, auch sehr viel Freude dran gehabt, dann Madden 18 natürlich auch gekauft, auch für einen unverschämt hohen Preis, ich glaube, das waren dann am Ende auch wieder 90 Euro oder so, weil da irgendwie so eine Special Edition bei war oder so, und das dann so gut wie gar nicht mehr gespielt, weil dann hat schon dieser Suchtfaktor so nachgelassen und dann erkennt das Spielprinzip, dieser ewige Grind dabei, und dann hat man keinen Spaß mehr daran gehabt, und dann hatte ich jetzt auch nicht dich gehabt als motivierenden Faktor, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist dann ja doch nochmal was anderes, wenn ich dann dich herausfordern kann und wir uns gegenseitig, sacken können oder was auch immer, Touchdowns werfen können. Also da freue ich mich drauf.
Wobei, da muss man wahrscheinlich schon direkt so ein bisschen einhalten, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man, plattformübergreifend gegeneinander spielen kann. Also vom PC gegen jemanden.
Ich würde dann auch auf dem PC kaufen. Ah. Also da würde ich dann natürlich auch das Opfer eingehen und von der bequemen Couch an den, weniger bequemen Schreibtisch umschwingen. Oder vielleicht mit HDMI an Fernseher oder so. Das geht, glaube ich, auch ganz gut mit dem Laptop. Mal gucken.
Ja, auf jeden Fall, das ist mein Highlight für alle, die es interessiert. Wie gesagt, Madden kommt zurück. Und das ist ja auch schon fast die erste Nachricht des Tages, die wir heute auch verbreiten können. Denn ich habe dann auch gesehen, dass die Hall of Fame Edition, die dann wahrscheinlich umgerechnet, so wie du es sagtest, 70, 80 Euro kosten wird, mit dem Cover, beziehungsweise auf dem Cover, Terrell Owens hat. Terrell Owens in dieser Woche ja in die Schlagzeilen gekommen, denn er ist ja einer der Hall of Fame Inductees, also jemand, der in die Hall of Fame jetzt gewählt wurde, und er hat die Zeremonie abgesagt. Er wird nicht an der Hall of Fame Zeremonie teilnehmen. Das ist ein absolutes, also aus Sicht der Hall of Fame in Canton, Ohio, ist es natürlich eine absolute Frechheit, dass jemand diese unglaubliche Ehre, die größte Ehre, die man da ja in diesem sehr pathetischen Sport auch der NFL bekommen kann, ist es natürlich, in die Hall of Fame gewählt zu werden. Und Terrell Owens sagt damit, ihr habt mich so lange, jahrelang nicht berücksichtigt, immer wieder nicht reingewählt, dann ist es mir auch relativ egal, ob ich jetzt reinkomme oder nicht. Und er sagt, ich bleibe dem Ganzen fern. Hast du dazu was zu sagen, Christian?
Ja, ich fand das relativ schwer, alles nachzuvollziehen, die Diskussion, die auf Twitter dann da drumherum losgetreten wurde von den verschiedensten Seiten her. Generell ist so ein bisschen eine Theorie, die ich gehört habe, die ich auch relativ plausibel fand. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich sie gehört habe, ob das ein Podcast war oder ob ich sie gelesen habe, dass Terrell Owens ja so viele Teams geswitcht hat und dass es in der Regel so ist, dass diese Zeremonie von einem ehemaligen Team gesponsert wird. Also von dem Team, wo der Spieler, der in die Hall of Fame reingeht, quasi den Großteil seiner Karriere verbracht hat. Und dass das bei ihm ein bisschen schwierig ist, weil er viele Brücken verbrannt hat und ich glaube auch bei 5 oder 6 Teams gespielt hat und deswegen kein Team da ist. Und dass er sich dann gedacht hat, so hey, scheiß drauf, ich mach da irgendwie selber was. Das gibt's ja auch, die Theorie, dass er irgendwie selber so eine Zeremonie aufzieht, dementsprechend, und damit dann mit den TV-Rechten zum Beispiel, dann geht er mit ESPN, Fox oder bei welchem Programm auch immer einen Deal ein und covert das damit quasi. Hört sich für mich schon so ein bisschen interessant an. Was anderes, was ich auch noch gehört habe, ist, dass er, als er gefragt wurde, welche Spieler denn wo mitkommen oder wer quasi die Rede für ihn hält, mehr oder weniger die Aufnahmerede, wer das denn wohl sein würde. Und da hatte er keinen Spieler genannt, sondern nur zwei oder drei Assistant Coaches, Wide Receiver Coaches oder Offensive Coordinators. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass er irgendwie in der NFL-Historien-Community quasi nicht so wirklich verankert ist und da dann auch nicht so einen Bock hat, sich, keine Ahnung, eine Blöße zu geben oder da so, das sind so die Sachen, die ich dazu gehört habe. Generell muss ich aber sagen, finde ich es jetzt nicht so spannend.
Ja, Terrell Owens, er macht einfach weiterhin Schlagzeilen. Er ist ja auch jedes Jahr immer in seinen Augen ganz dicht dran, sein Comeback in der Liga zu machen. Auch jetzt hat er sich ja wieder eingeschaltet und selbst ins Spiel gebracht. Ich glaube unter anderem bei den 49ers als möglicher Wide Receiver. Gut, wir wissen jetzt seit Jahren, dass das nicht mehr der Fall sein wird, dass Terrell Owens nochmal aufs Feld kommt. Aber wie gesagt, er schafft es auch weiterhin, in Schlagzeilen zu bleiben. Kommen wir zu den deutlich wichtigeren Schlagzeilen, den Hauptschlagzeilen in der Liga und auch hier bei uns im Podcast heute. Und starten wir mit der größten Schlagzeile, mit dem größten Namen in dieser Woche. Und das ist Julian Edelman, Wide Receiver der New England Patriots, auf dem Weg zurück, nachdem er sich ja letztes Jahr das ACL gerissen hatte. Mittlerweile schon gute 32 Jahre alt. Er wird sehr wahrscheinlich eine Sperre bekommen. Er wurde von der Liga jetzt bereits schon für 4 Spiele gesperrt aufgrund eines Dopingmissbrauchs bzw. PED, also Performance Enhancing Drugs, die er genommen haben soll. So sagen es die Dopingtests. Er ist dagegen jetzt vorgegangen, was die Spieler in der Regel immer machen. Und geht jetzt gegen diese verhängte Strafe vor. Die Möglichkeit besteht, dass die nochmal reduziert wird. Das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass dann aus einer 4-Spiele-Sperre, so wie es jetzt angedacht ist bei Edelman, vielleicht dann nochmal 2 Spiele werden. Aber relativ unwahrscheinlich, denn wir müssen davon ausgehen, dass Edelman für 4 Spiele gesperrt wird, was den Patriots natürlich jetzt unabhängig von den ganzen Theatern drumherum natürlich nicht unbedingt gut tut, denn Edelman ist der erste Wide Receiver im Depth Chart und nach den Abgängen von Danny Amendola und natürlich auch Brandon Cooks in der Offseason ein herber Verlust für die Patriots.
Jein, würde ich mal sagen. Erstmal dazu, es gibt diese Sperren wurden ab und zu schon mal overruled quasi, ne, in dem Appealing Process. Also ich meine, Richard Sherman ist so ein prominentes Beispiel, da war das, glaube ich, 2013 oder so. Da hatte er es dann, glaube ich, geschafft, weil die Beweiskette mehr oder weniger, oder naja, Beweiskette ist nicht ganz richtig, aber die das Verfahren nicht ganz sauber gelaufen ist, ne? Also wie mit der Urinprobe umgegangen wurde und so. Und da hat das dann aus technischen Gründen und einer Technicality quasi begründen können. Generell ist es sehr schwierig. Diese Appeals gehen meistens leer aus und das wird, ich vermute, auch mal bei Edelman nicht anders sein. Dementsprechend kann man sich als Patriots-Fan darauf einstellen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Patriots in der Wide-Receiver-Position, es generiert halt auch eine Chance, weil wenn ein Spieler quasi gesperrt wird für 4 Spiele, dann landet er quasi auf einer Liste, auf einer Ausnahmeliste für diese 4 Spiele. Und der Kaderplatz, den er sonst belegt, wird dadurch frei. Das heißt, das Team kann mit einem zusätzlichen Spieler dann danach arbeiten für die ersten 4 Spiele und vielleicht so auch einem zusätzlichen Spieler eine erweiterte Chance geben, den Spielbetrieb auch nochmal so auszutesten. Und das ist was, das die Patriots generell sehr gut können. Und deswegen sehe ich da auch eine gewisse Chance. Und wir haben ja bei den Patriots auch viele Wide Receiver, die fraglich sind, ne? Also Kenny Britt, Cordarrelle Patterson und Matthews. Und da es ist auf jeden Fall ein Silver Lining. Natürlich ist es eine Schwächung, da will ich überhaupt gar nicht gegen argumentieren, aber es bietet halt gleichzeitig auch eine gewisse Chance.
Ja klar, es bietet eine Chance, aber man muss dann natürlich auch sehen, wer könnte überhaupt diese Chance nutzen? Welche Spieler sind überhaupt da? Ist das Kaliber überhaupt groß genug, um es überhaupt dann auch wirklich aufs Spielfeld zu schaffen in den ersten Wochen? Da sehe ich halt so ein bisschen jetzt noch so einige Fragezeichen bei den Patriots, weil wie gesagt, nach dem Abgang von Amendola und Cooks ist Edelman mehr als jemals zuvor der klare Nummer 1 Receiver in dem Team. Einfach aufgrund dessen, dass er einfach ja eine unglaublich gute Verbindung mit Tom Brady hat im Quarterback und einfach ja nicht nur durch seine Athletik, durch seine Schnelligkeit in der Slot extrem wichtig ist, aber eben auch einfach so ein klassischer Grinder ist, also der wirklich sehr, sehr viel macht, sehr, sehr viel dreckige Arbeit macht, auch sehr viel, sehr gut im Blocking ist auf der Wide-Receiver-Position. Also schon eine Schwächung. Ich glaube nicht, dass, klar, das kann eine Chance sein für einen jungen Receiver, vielleicht auch den einen oder anderen Rookie, der relativ spät gedraftet wurde von den Patriots, aber das wirklich so aufzunehmen, was Edelman jetzt hinterlässt in den 4 Spielen, das ist natürlich schwierig. Vor allen Dingen muss man sagen, sind natürlich auch die Spiele, die die Patriots haben, in denen jetzt voraussichtlich oder sehr wahrscheinlich Julian Edelman fehlen wird, nicht unbedingt einfache Spiele. Also man spielt jetzt nicht zweimal gegen Miami und dann nochmal zweimal gegen die Jets, sondern man hat ja den Auftakt gegen die Houston Texans, man spielt nochmal gegen Jacksonville und wir haben das ja in der letzten Saison ja auch schon gesehen, dass das nicht so leicht ist gegen diese Teams.
Ja, das stimmt. Wobei ich generell finde, dass die Patriots Glück haben, die Texans in der ersten Woche direkt zu bekommen, weil Deshaun Watson, bin davon überzeugt, dass Watson in der Mitte der Saison stärker sein wird als in Woche 1. Zumindest finde ich es wahrscheinlich, dass es so sein wird, weil er dann mit seinem Knie dann auch wieder ein bisschen zurückfinden muss ins Spiel. Und deswegen sind die Patriots da, glaube ich, relativ glücklich drüber, könnte ich mir vorstellen. Aber Jacksonville, klar, ist eine schwere Sache. Dann die Detroit Lions in Woche 3 mit Matt Patricia, der nun mal einen ganz besonderen Einblick in die New England Patriots hat. Dementsprechend, klar, ist es auch ein schwieriges Spiel. Und Miami, nun ja, nominell vom Kader her sieht es jetzt dieses Jahr nicht unbedingt als super krasser Kandidat aus, aber die Patriots lassen da ganz gerne ja auch mal ein Spiel liegen. Insofern, die ersten 4 Spiele, dass Edelman fehlt, klar, optimal ist es auf keinen Fall.
Genau, und auch das bei die Edelman-Story generell, es reiht sich jetzt auch ein in die vielen Doping-Vergehen, die wir in der Liga sehen und gesehen haben. Es ist ein ganz klassischer Fall, ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist, also jenseits der 30, nach einer langen Verletzung zurückkommt. Da haben wir das sehr, sehr häufig, dass da eben Doping genutzt wird, um den Spieler eben noch schneller wieder auf das Leistungsniveau zu bringen, besonders natürlich auch bei so einer Verletzung wie Edelman, die hatte mit dem Kreuzband. Das bedeutet ja einfach, dass der Spieler sehr, sehr lange nicht diese Belastung gehen kann, die er braucht für den Wettkampf, und der Muskel dementsprechend natürlich auch, ich will nicht sagen verkümmert, aber sich nicht so weiter gefordert wird. Und das kann man natürlich auch immer ganz gerne mit eben diesen klassischen Performance-Enhancing Drugs, wie es so schön heißt, so ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Und das zeigt mal wieder das ewige Thema Doping in der NFL. Es ist ein relativ 50-50-Spiel. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler, die nicht erwischt werden, denn die Kontrollen sind sehr, sehr lax und sehr schlecht, nicht gut flächendeckend etc. pp. Und da sagen sich, glaube ich, viele Spieler, wie auch Edelman, er sagt natürlich, er weiß nicht, was er gemacht hat, er hat nichts anderes gemacht, er hat alles richtig gemacht in seinen Augen. Aber ich glaube, die Chance, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt was, denn die Gefahr, erwischt zu werden, ist einfach nicht so hoch. Und wenn ich nicht erwischt werde, umso besser. Wenn ich erwischt werde, dann sind es vielleicht nur 4 Spiele.
Ja, das ist ja auch die Sache. Also im Prinzip hat man ja so eine Art Freischuss, sag ich mal. 4 Spiele Sperre, das ist natürlich nicht schön. Das kostet Edelman auch, glaube ich, knapp 1 Million in Gehaltszahlungen insgesamt, weil er auch einen Teil von seinem Signing-Bonus zurückzahlen muss. Das ist so festgeschrieben. Aber gleichzeitig, was ist 1 Million, wenn du dann quasi durch das Doping deine Karriere retten kannst, weiter aufnehmen kannst, weiterspielen kannst oder so? Das ist natürlich klar. Und solange die NFL jetzt auch nicht der WADA beitritt, wird man das so nennen, oder der WADA die Dopingkontrollen überlässt, also das Ganze halt wirklich komplett offiziell macht, ja, kann man, glaube ich, auch einfach nicht davon ausgehen, dass die NFL ein wirkliches Interesse daran hat, den Sport quote-unquote sauber zu halten, ne?
Mit Sicherheit nicht. Und man kann mit Sicherheit auch sagen, dass gewisse Spieler wahrscheinlich auch nicht dementsprechend stark kontrolliert werden wie andere Spieler. Also das glaube ich auch. Also das Thema ist genau das gleiche, wie generell mit Verstößen umgegangen wird in der Liga. Da werden einfach auch Ausnahmen gemacht bei gewissen Spielern, weil sie eben für das Marketing, für das Geldverdienen in der Liga einfach einen anderen Stellenwert haben. Kommen wir zum zweiten großen Thema der Woche, Christian, das Thema der Philadelphia Eagles, der Besuch im Weißen Haus und der dann schlussendlich Ausladung von Donald Trump. Das habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen, um das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Die Philadelphia Eagles, die während der Saison sich ja auch sehr stark angeschlossen haben an den Protest. Wir haben über Chris Long gesprochen, der eben sehr, sehr viel Charity beziehungsweise sein komplettes Gehalt des Jahres gespendet hat für Charlottesville, für gewisse Projekte, die eben Kindern aus benachteiligten Gruppen oder Familien auch Bildung zukommen lassen sollte. Wir hatten Malcolm Jenkins, der sehr, sehr offen auch die Sachen angesprochen hat, sich da auch hinter Leute wie Colin Kaepernick gestellt hat. Nun wurden sie, nachdem sie den Super Bowl gewonnen hatten, logischerweise erstmal ins Weiße Haus eingeladen, wie das so Tradition ist. Viele Spieler haben dann gesagt, sie werden nicht gehen, sie werden das Ganze nicht wahrnehmen, wir wollen nicht mit diesem Präsidenten sich treffen. Daraufhin war das dann eine relativ kleine Zahl an Philadelphia Eagles Spielern, die dann schlussendlich hätten zum Weißen Haus fahren sollen. Donald Trump hat das Ganze dann gecancelt. Einen Tag vorher hat die Spieler offiziell ausgeladen, hat da nochmal extrem nachgetreten, hat einerseits gesagt, dass die Spieler durch das Knien während der Saison die Flagge nicht respektiert haben, dass das beschämend wäre für das Land etc. pp. Hat dann auch nochmal die Chance genutzt, um die Liga zu kritisieren für die, wir hatten das schon angesprochen, die neue Regelung zur Nationalhymne oder zum Verhalten während der Nationalhymne, hat da gesagt, dass das Mögliche in der Kabine bleiben genauso ist wie das Hinknien, beschämend etc. pp. Fox News, die ja generell es auch nicht so mit der Wahrheit haben, haben das Ganze dann natürlich schön aufgegriffen für Donald Trump, haben Bilder gezeigt von Spielern der Philadelphia Eagles, die auf dem Boden knieten. Das Ganze, beziehungsweise die Spieler selber in Form von Zach Ertz in dem Moment, sind dann auch dann zu Twitter gewechselt und haben gesagt, das war nicht während der Nationalhymne, sondern vor der Nationalhymne. Wir haben da gebetet, wie wir das immer machen, lange, lange bevor die Nationalhymne erklingt. Und haben dann eben, beziehungsweise dann kam auch noch raus, dass kein einziger Spieler der Eagles je während der Saison gekniet hat, während der Nationalhymne. Und Donald Trump hat dann dafür für sich eine eigene Veranstaltung abgehalten, an dem Tag, an dem es eigentlich nur darum ging, sich und seine Politik zu feiern, um dann am Ende God Save America anzustimmen, von dem Text er auch nicht so viel Ahnung hatte offensichtlich, denn er hatte sehr viel Probleme, den Text mitzusingen. Also das Ganze, Christian, ist auf so vielen Ebenen einfach nicht mehr nachzuvollziehen.
Ja, das ist halt Modus operandi von Donald Trump. Ne? Das ist Pivoting. Okay, das ist jetzt nicht nur Donald Trump, der Pivoting betreibt. Das macht Politik generell gerne. Im Prinzip war das White House mehr oder weniger düpiert worden von den Eagles. Also sie wurden sicherlich überrascht davon, dass am Ende tatsächlich wohl, was ich gelesen habe an Berichten, nur Nick Foles plus vielleicht ein weiterer Spieler plus das Maskottchen plus der Besitzer Louis, die überhaupt kommen wollten, also vier Leute, das hätte natürlich massivst schlechte Presse für Trump gegeben. Das hätte er auch seine Anhängerschaft nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise positiv verkaufen können. Was macht er? Geht er komplett in Angriff über und diskreditiert natürlich gleichzeitig fälschlicherweise, also wieder mal Fake News Fakten quasi, diskreditiert er die Eagles und sagt, dass die Eagles ihren Fans schaden würden. 1000 Fans würden am nächsten Tag beim White House sein, um die Eagles feiern zu wollen. Und sie respektieren das überhaupt nicht. Da ist übrigens im nächsten Moment auch wieder klar geworden, dass die Fans, die Philadelphia Eagles Fans, die am White House waren, zumindest zu einem wahrscheinlich sehr großen Teil keine echten Philadelphia Eagles-Fans waren, sondern es gab ein paar Reporter, die rumgelaufen sind und die Fans gefragt haben, wer denn im Super Bowl gestartet ist als Quarterback für die Eagles, und die konnten die Frage nicht beantworten. Und zumindest ein vor Ort seiender Fan hat gesagt, dass er von einer Massenrundmail der GOP, also der Republikanischen Partei, dazu eingeladen wurde, doch dahin zu kommen, damit es irgendwie halt nicht so mäßig aussieht, ne? Also insofern ist es mal wieder eine riesige Inszenierung, die massiv fraglich ist, und Trump und sowieso und natürlich auch, was die NFL, das Verhalten der NFL gegenüber Trump angeht. Bis jetzt ist es ja eher so ein in die Knie gehen, beziehungsweise so eine Art Appeasement, die NFL fährt, um zu hoffen, dass Trump endlich von ihnen loslässt. Davon kann man aber mittlerweile nicht mehr ausgehen. Also ich habe auch jetzt noch was gelesen, dass es gibt einen Leak im White House, das besagt, dass Trump bei der Tax Reform, die er im letzten Jahr angestoßen hat, also bei der Steuerreform, dass er dort gesagt haben sollte, dass irgendwie in irgendeiner Art und Weise die NFL-Teams extra belastet werden soll. Er wollte sie bestrafen, und das geht halt immer noch darauf zurück, dass er in den 80er Jahren nicht in diesen Big Boys Club aufgenommen wurde. Da ist er immer noch sehr sauer und hält noch Grummel gegenüber der NFL. Dementsprechend ist es fraglich. Ich hatte ja zwischenzeitlich die Annahme gehabt, dass die NFL dachte, dass man mit diesem Anthem, mit der Anthem-Policy so ein bisschen Ruhe damit reinbringen kann. Ich glaube mittlerweile, dass es bei Trump gar nicht mehr darum geht, die Leute für sich nur zu beeinflussen und von sich zu überzeugen, sondern dass es eben tatsächlich ein persönlicher Konflikt ist, den er da austragen möchte und quasi einen Score setteln möchte.
Ja, definitiv. Also das im Grunde genommen ist es ja, seitdem er die Spieler beleidigt, seitdem er wirklich diese ganzen Sachen mit Füßen tritt, ist es eigentlich klar. Und die jetzt eben, dass er jetzt nochmal nachtritt gegen die Liga und die Liga, die sich ja schon beschämt, jetzt nicht im Sinne von Donald Trump, sondern in meinem Sinne verhalten hat mit der neuen Regelung zur Hymne, wie sich Spieler zu verhalten haben und wenn sie protestieren sollen, dann doch bitte in der dunklen Kabine, wo es keiner sieht, keine Kamera aufgezeichnet wird. Und da tritt er jetzt auch nochmal nach und sagt eben, dass das genauso schlimm sei. Also im Grunde genommen, dieser Konflikt, der wird weiter andauern und es wird spannend sein, wie diese Saison dann verlaufen wird, denn die Liga hat sich bis jetzt noch nicht stark positioniert. Sie hat im Grunde genommen immer den Schwanz eingezogen vor Donald Trump. Auch jetzt wieder, dass im Grunde genommen Donald Trump und sein Privat-Fox News-Sender im Grunde genommen die Spieler weiterhin diskreditieren und Spieler, die vor dem Spiel beten und kniend auf dem Spielfeld sich befinden, dann als Leute dargestellt werden, die sich eben hinknien und protestieren und so weiter und so fort. Und da wieder diesen Hass geschürt wird gegenüber diesen Spielern, weil man eben sagt, okay, die haben sich auch nicht respektvoll der Flagge gegenüber gehalten, sie haben sich hingekniet bei der Hymne etc. pp. Das ist... Ja, also es hört nicht auf und man muss wirklich den Eindruck haben, dass Donald Trump das wirklich auf die Spitze treiben will. Ob das, ja, so wie du sagst, immer noch der Affront ist, dass man ihn damals nicht hat das Team kaufen lassen, was auch immer, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird es die Liga überschatten. Gleichzeitig kam jetzt auch vor ein paar Tagen dann noch raus, dass Colin Kaepernick, der ja in seinem Verfahren gegen die Liga beziehungsweise seine Anwälte vielmehr, jetzt momentan sogar auch versuchen, Donald Trump vor Gericht zu zitieren, was ja im Grunde genommen undenkbar wäre, dass Donald Trump dann als Präsident vor Gericht aussagen muss, denn der Vorwurf lautet weiterhin, dass er sich aktiv da eingemischt hat und aktiv quasi gesagt hat, okay, Liga, passt auf, wenn ihr weiter profitieren wollt von mir und ich von euch, dann gebt Colin Kaepernick keinen Job. Das ist der Vorwurf im Grunde genommen, so ein bisschen runtergebrochen jetzt. Und sollte das wirklich dazu kommen, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, das wäre natürlich unerhört und bisher hatten wir noch nie, dass ein Präsident quasi in einem solchen Fall vor Gericht zitiert wird.
Das stimmt. Also es ist noch nie so weit gekommen. Ne? Es gibt da schon so einige Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, denen ich so Handeln dieser Art und Weise durchaus zutrauen könnte, aber zu einem Impeachment-Verfahren deswegen oder tatsächlich einem Gerichtsverfahren ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Generell sind wir immer noch auf dem Stand, dass man sich fragt, wie kann das überhaupt passieren und wie kann es sein, dass er immer noch im Amt ist und man wartet irgendwie ab, dass er dann irgendwann nicht mehr im Amt ist. Bestenfalls vorzeitig, vielleicht sogar dann halt erst bei der Neuwahl in 2021, ne? Nee, 2016 ist die Neuwahl, 2020 ist die Neuwahl und 2021 wäre die Amtseinführung, ne?
Korrekt. Speaking of Amtseinführung, eine sehr schöne Reaktion des offiziellen Twitter-Handles der Philadelphia Eagles, also des Twitter-Accounts der Eagles. Die haben zwei Bilder gepostet nebeneinander und zu einmal dieses ominöse Bild, Luftbild der Amtseinführung von Donald Trump, wo man eben sieht, wie wenig Leute wirklich da sind. Und daneben ein Bild, auch eine Luftaufnahme der Parade der Eagles, mit Straßen gefüllt von Menschen, Tausende, Hunderttausende von Menschen und mit der Überschrift, wir hatten immerhin mehr Leute bei unserer Party.
Ja, das ist ein schöner Twitter-Burn. Also das sowas ist immer wieder zwischendurch schön.
Und wo wir bei Gerichtsverhandlungen sind, die ich gerade angesprochen habe von Colin Kaepernick, die wie gesagt noch läuft, wir müssen auch hier jetzt kurz nochmal über Ruben Foster sprechen, das haben wir auch schon mehrfach gemacht, der Linebacker der 49ers, denn bei ihm hat sich jetzt auch einiges getan in seinem Gerichtsverfahren, wurde jetzt zu 2 Jahren auf Bewährung und Sozialdienst bzw. Sozialstunden verurteilt und muss, glaube ich, 232 Stunden sind das sogar, genau. Community Service und 235
Dollar.
Dollar.
Ja, das ist vertretbar.
Das ist vertretbar, aber wie gesagt, er wurde auch zu 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, aufgrund eben des illegalen Waffenbesitzes, der ihm ja zur Last gelegt wurde, nachdem seine Freundin zurückgerudert war und die Anschuldigung gegen ihn hat fallen lassen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass die Liga in diesen Fällen in der Vergangenheit dann auch nochmal eine Mehr-Spiele-Sperre ausgesprochen hat. Auch das steht jetzt noch im Raum. Die Liga ist da jetzt noch momentan in der Überlegungsphase, aber der meist gut informierte Adam Schefter hat auch schon getwittert, dass es gut möglich ist, dass Ruben Foster jetzt von der NFL, nachdem er, wie gesagt, verurteilt wurde, wenn auch nur zur Bewährung, eine Mehrspielesperre erwarten darf in 2018.
Ja, theoretisch kann er auch immer noch für beide Vergehen, sag ich jetzt mal, von der NFL bestraft werden. Also zum einen für den Waffenbesitz, zum anderen für die Domestic Violence-Geschichte. Theoretisch wäre es möglich, dass er 2x eine 4-Spielesperre zum Beispiel bekommt, oder vielleicht auch sogar mehr. Das ist da relativ offen. Das ist, finde ich, sehr schwer vorherzusehen. Da hat man leider in den letzten Jahren keine wirklich konstante Linie bei der NFL entdecken können. Da wird man einfach sehen und gucken, was am Ende dabei rumkommt.
Genau. Was dabei rumkommt, wissen wir mittlerweile schon von den Baltimore Ravens, die wiederholt aufgefallen sind. Im Betrügen, muss man ganz einfach so sagen. Und zwar ist das der Fall bei den OTAs jetzt gewesen in diesem Jahr, wie auch schon 2x in den letzten Jahren. Um da so ein bisschen Background zu geben für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Laut dem Rahmenvertrag, den die Liga ja hat, dem CBA, also diesem Collective Bargaining Agreement, wie sagt man in Deutsch, ja, Christian?
Ich würde es eher als Tarifvertrag bezeichnen.
Tarifvertrag, ne? Ist ja. Gut, ja, Tarifvertrag ist gut. Ist es untersagt, dass Teams während eben dieser OTAs, die jetzt laufen bzw. gelaufen sind, die erste Runde, ist es untersagt, dass eben Vollkontaktsport betrieben wird, wenn man so will. Also die Teams dürfen, die einzelnen Spieler haben ja auch keine Pads an, also die haben zwar einen Helm an, aber eben nicht die Schoner, die sie sonst tragen. Und es ist auch untersagt, dass eben quasi da ein Training stattfindet, wo die Spieler sich gegenseitig, ja, theoretisch dann auch verletzen könnten, beziehungsweise es wird darauf geachtet, dass es keinen Kontakt gibt. Das gilt für alle Bereiche des Spiels, ob das jetzt Offense ist, Defense ist oder auch Special Teams, selbst bei Punt oder Coverage etc. dürfen Teams eben nicht den Kontakt suchen, beziehungsweise die einzelnen Spieler. Die Ravens haben das wiederholt jetzt nicht beachtet, und zwar ganz besonders ging es da um die Press Man-to-Man Coverage in der Secondary, also die Corner der Ravens und auch die Wide Receiver in dem Moment haben sich eben gehörigen Kontakt geliefert. Die CBA bzw. die NFLPA schreibt auch vor, dass die Teams jedes Training aufzeichnen müssen und diese Aufzeichnung aufbewahren müssen, damit diese sich eben angeguckt werden können. Und man hat sie sich angeguckt bei den Ravens und da hat man das eben festgestellt, dass die Ravens mal wieder dagegen verstoßen haben. Und als Strafe, muss man sagen, eine sehr, sehr milde Strafe, haben sie bekommen, dass ihnen weitere 2, glaube ich, OTA-Training-Sessions gestrichen wurden.
Ja, das ist, insgesamt finde ich das auch recht schwierig nachzuvollziehen. Also in 2010, 2016 und jetzt in 2018, das sind die 3 Fälle, wo in den OTAs geschlampt wurde. Ich finde es halt schwierig, dass normalerweise ist es ja bei der NFL so, dass die Strafen stacken quasi. Wenn du einmal in dem Bereich, wenn du einmal Weed raus, dann musst du, glaube ich, in das Drogenprogramm reingehen. Wenn du das zweite Mal machst, dann wirst du, glaube ich, gesperrt oder es kommen häufigere, nee, ich glaube, beim zweiten Mal kommen sogar erst noch häufigere Tests quasi und beim dritten Mal wirst du erst 4 Spiele gesperrt. Das heißt, es gibt immer eine Steigerung der ganzen Geschichte. Ähnlich ist es auch mit PEDs-Geschichten. Das erste Mal bist du direkt 4 Spiele raus, beim zweiten Mal ein Jahr und beim dritten Mal ist es eine Open-Ended-Strafe, die muss quasi individuell entschieden werden. Nur bei den Ravens ist es nicht so, ne? Oder bei den Patriots war es schlussendlich auch so. Da wurde bei der Deflategate-Geschichte auch argumentiert, okay, 2006 war Spygate, ne?
Hab ich das? Spygate, ja.
Das ist quasi so der erste Verstoß gewesen und jetzt 2014 müsste dann Deflategate gewesen sein, ursprünglich, innerhalb noch von 10 Jahren. Dementsprechend bauen die Strafen aufeinander aus, deswegen gibt es einen First-Round-Pick und noch einen zusätzlichen Viertrunden-Pick. als Steigerung der ganzen Geschichte. Nur bei den Ravens nicht, finde ich ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie da die Logik dahinter ist, wie da argumentiert wird. Vor allen Dingen ist es auch ein bisschen merkwürdig, weil Ozzie Newsome, der General Manager der Ravens, ja auch im Competition Committee sitzt und dementsprechend, ja, also die Regeln sollten absolut bekannt sein. Und John Harbaugh, der Trainer der Ravens, wird gewusst haben, was er da tut. Dementsprechend hat er bewusst das Ganze gebrochen. Und dass da dann so eine schwache Bestrafung kommt, finde ich etwas merkwürdig. Vor allen Dingen ist sie im Prinzip sogar schon fast irrelevant, weil die letzten OTA-Tage häufig freigegeben werden. Insofern, ne?
Ja, beziehungsweise es wird dann relativ häufig nur noch so ein kürzeres Workout gemacht, so ein bisschen rumlaufen auf dem Platz, so ein bisschen Conditioning, was die Spieler quasi dann auch selber machen könnten. Was ich an der Geschichte interessant finde, ist einfach die Häufigkeit in den letzten Jahren. Also, dass die Ravens im Grunde genommen, ich will es jetzt nicht so wie du mit Spygate oder Deflategate vergleichen.
Nee, auch wenn das, von der Schwierigkeit, auch wenn das, Schwere auf gar keinen Fall. Also nur von der Art, also von, dass es da eine Steigerung gab.
Und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein Vorteil, den die Ravens da absolut ziehen, weil sie sagen im Grunde genommen, okay, die OTAs, die uns gestrichen werden könnten, wenn sie uns bestrafen, die sind eher relativ uninteressant für uns. Was aber sehr interessant ist, ist natürlich, wie verhalten sich die jungen Spieler, die Rookies beispielsweise, die man gedraftet hat, bei einem etwas körperfreudigerem, also kontaktfreudigerem Training. Das ist natürlich für die Teams extrem wertvoll zu sehen. Okay, den Rookie, sagen wir mal den Rookie-Cornerback, den wir jetzt hier gedraftet haben, wir können noch gar nicht so wirklich einschätzen, wie er drauf ist nach den OTAs, weil im Grunde genommen alles eben kontaktlos bleiben muss. Und wenn ich dann eben sage, ich intensiviere das Ganze und fange dann mal an zu sagen, okay, jetzt gibt mal Vollgas hier, dann habe ich eine viel bessere Einschätzung von dem Spieler selbst. Und das gibt mir einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber anderen Teams in Bezug darauf, wie ich mein Team nachher aufstellen werde. Das heißt, ich habe schon im Grunde genommen, wenn du so willst, Video, Filmmaterial von den Spielern, bevor es andere Teams haben, bevor man dann eben endlich die Pads überziehen darf und dann richtig loslegen darf in den Trainingssessions. Das heißt, es ist ein sehr, sehr markanter Vorteil, den die Ravens sich da erarbeitet haben. Und man muss ja auch wirklich sagen, dadurch, dass sie es in den letzten Jahren eigentlich fast durchgehend gemacht haben, zumindest in den letzten 3 Jahren, hat das offensichtlich System. Also sie erkennen offensichtlich die Wichtigkeit, dass die Spieler da schon mal getestet werden und sagen sich einfach, okay, die Strafe, die ist so geringfügig, warum sollen wir es nicht
auch? War das denn 2016 auch dasselbe Vergehen quasi? Ich habe nämlich nicht mehr in Erinnerung, wofür sie quasi in den OTS bestraft wurden.
Das war ein ähnliches
Einmal haben die, glaube ich, mit Pads gespielt. Das war, glaube ich, 2016, ne? Unerlaubterweise.
Genau, ja. Da haben sie, aber was ja im Grunde genommen nichts anderes ist, ob sie jetzt Schulterpolster anhaben oder nicht, ist ja egal. Also und in 2010 beispielsweise war es bei den Ravens auch so, dass einige Spieler sich sogar beschwert hatten, offiziell, denn sie wurden viel, viel länger in Meetings und vor allen Dingen auch auf dem Trainingsfeld gehalten. Das heißt, die Perioden, in denen die sind ganz doll festgelegt in dem Tarifvertrag im CBA, wie lang eben diese Sessions sein dürfen. Und auch da haben die Ravens gesagt, okay, wir hängen jetzt einfach hier nochmal eine Stunde dran und meinetwegen die Titans machen nochmal eine halbe Stunde, obwohl die Zeit eigentlich schon abgelaufen war für diese Trainingssessions. Einfach natürlich auch nochmal, um zu gucken, wie sind die drauf, konditionell etc. pp. Das heißt, auch da hat man ganz klar gesagt, die Regeln interessieren uns hier nicht. Und da bin ich bei dir. Es ist nicht schön, dass die Liga da im Grunde genommen nicht gegen vorgeht, weil im Grunde genommen kann man sagen, werden die Ravens nächstes Jahr es genauso wieder versuchen.
Ja, also mich interessiert halt einfach die Argumentation dahinter. Wenn man sagt, okay, im CBA steht das so und so drin und es ist definiert, dass so und die Strafe ungefähr in der Art und Weise ausfällt, gut, dann ist es so, ne? Dann ist das vielleicht blöd gestaltet worden, aber dann sind die Regeln halt nun mal so. Nur wirkt es für mich im Moment halt einfach so, als wenn da also ich meine, das wirkt nicht so, es ist auch definitiv so, es wird halt generell in der NFL mit unterschiedlichem Maß gemessen. Das sieht man auch bei Sperren für Spieler oder so und das finde ich halt einfach unglaublich frustrierend und das wirft auch ein sehr schlechtes Licht auf die NFL, finde ich.
Definitiv, aber da müssten wir uns jetzt wieder unsere Aluhelme aufsetzen, Christian, um zu erklären oder zu ergründen, warum das so der Fall ist. Da kann man natürlich die Sachen ganz weit spinnen und die Gedanken lassen, warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Lass uns bei den Sachen bleiben, die wir momentan schon einschätzen können. Ich würde gerne über Earl Thomas noch sprechen. Safety der Seahawks, der ja vor, beziehungsweise in der Offseason, als wir auch häufiger mal drüber gesprochen hatten, sei es möglich, dass er vielleicht das Team verlässt. Geht er nach Dallas, wo er ja letztes Jahr in der Umkleidekabine schon so ein persönliches Vorstellungsgespräch gemacht hat? Oder bleibt er bei den Seahawks? Er hat dann gesagt, er bleibt bei den Seahawks. Er möchte seine Karriere bei den Seahawks beenden. Also beziehungsweise ja doch beenden irgendwann dann mal. Jetzt hat er gesagt, dass er bei den Mandatory Minicamp diese Woche beziehungsweise nächste Woche nicht dabei sein wird, solange nicht seine Vertragssituation geklärt ist, beziehungsweise er hat im Grunde genommen auch gesagt, dass er so lange nicht zurückkommt, bis seine Vertragssituation geklärt ist. Er hat natürlich auch mit beispielsweise Cam Chancellor ein gutes Beispiel im Team, dass man auch diese ganzen Sachen mal skippen kann, in der Hoffnung, einen besseren Vertrag zu bekommen. Thomas selber ist quasi mit 8,5 Millionen im Base Salary in den Büchern bei den Seahawks in dieser Saison. Und was das Base Salary angeht, ist er damit auf Platz 5, glaube ich, von allen Safeties in 2018. Und deswegen möchte er gerne dementsprechend anders bezahlt werden.
Ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt mehr Geld haben möchte. Es geht ihm hauptsächlich darum, eine Verlängerung zu bekommen, ne? Und das ist ja auch durchaus verständlich. Die Seahawks haben jetzt natürlich die Option zu sagen, so okay, nächstes Jahr franchisen wir ihn und dann vielleicht im Zweifel nochmal oder so. Und dann ist er 30, 31, 32 Jahre alt und dann kann man auch überlegen, ob das überhaupt noch wert ist. So. Und das ist halt eine unangenehme Aussicht für Spieler. Was auch nicht unbedingt heißt, dass die Seahawks das so machen würden. Aber generell möchte man als Spieler ja schon so die nächsten im Optimalfall 2-3 Jahre wissen, dass man da gut bezahlt ist. Und da kann ich das schon verstehen, dass er da ein bisschen Stunk macht. Vor allen Dingen, weil er es ja auch schon lange Zeit tut. Und man hört eigentlich so gar nichts aus Seattle in Richtung, dass da so Vertragsgeschichten sich so mal so langsam anbahnen würden. Insofern kann ich das schon verstehen.
Definitiv, zumal er jetzt auch eine unglaublich komfortable Situation hat. Earl Thomas, muss man natürlich sagen, bei diesem ganzen Semi-Umbruch, den die Seahawks momentan erfahren, ist er der Letzte im Grunde genommen aus der Legion of Boom. Wir wissen jetzt, also, beziehungsweise Cam Chancellor ist halt immer noch fraglich, ob er, wie er zurückkommen wird. Und dann ist eben einfach Earl Thomas der letzte Verbliebene aus dem ehemaligen Quartett, was die Liga so dominiert hat in der Defense. Und er hat einfach auch natürlich einfach ein gewisses Standing und kann das jetzt, glaube ich, auch ganz gut ausspielen. Weil wenn die Seahawks sich eins nicht erlauben können, ist dann natürlich ein Earl Thomas, der keinen Bock mehr hat.
Definitiv. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ich habe noch drei, Christian, drei verletzungsrelated kurze Topics. Es sei denn, du möchtest vorher noch was einwerfen, worüber du gerne sprechen möchtest.
Nee, mach ruhig.
Und zwar fangen wir vielleicht erstmal mit, sagen wir mal, der besten dieser drei Nachrichten an. Ryan Shazier, der Linebacker der Steelers, natürlich immer noch verletzt, beziehungsweise noch nicht wieder auf dem Weg spielen zu können. Er stand jetzt zumindest das erste Mal wieder vor Kameras bei einer Pressekonferenz und hat da verlauten lassen, dass sein großer Wunsch, und daran wird er ganz doll arbeiten, es ist, wieder aufs Spielfeld zu kommen, wieder zu spielen. Wir hatten vor, glaube ich, 2 oder 3 Wochen hier im Podcast auch erzählt, beziehungsweise berichtet von dem Move der Pittsburgh Steelers, sein Gehalt umzuwandeln, nicht ganz uneigennützig
von Seiten der Steelers.
Möglicherweise. Und ja, Shazier hat sich jetzt auf jeden Fall vor die Kameras gestellt auf einer Pressekonferenz und hat gesagt, er hofft, wieder spielen zu können. Natürlich nicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten.
Ja, das wird eine interessante Geschichte sein. Also er muss viel Physio durchlaufen und hat, glaube ich, auch selber gesagt, dass die größte Motivation, die er hat, die ihn morgens aus dem Bett bringt, die ihn zur Physio bringt und zum Training bringt, ist die Hoffnung, wieder auf dem Feld stehen zu können. Ja, was soll man dazu großartig sagen? Man kann ihm nur wünschen, dass er sich, dass er zumindest erstmal keine körperlichen Einschränkungen hat in seinem Day-to-Day-Life. So, das ist so das Erste, was ich ihm wünsche. Und natürlich wünsche ich ihm danach auch, dass er die Möglichkeit hat, wieder zurück aufs Feld zu kommen. Aber einschätzen kann ich das überhaupt nicht. Das ist, da bin ich kein Mediziner für.
Sehr, sehr schwierig einzuschätzen, beziehungsweise fast am schwierigsten einzuschätzen ist ja die Personalie Andrew Luck, die wir momentan in der Liga haben. Andrew Luck hat jetzt vor wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe, vor 525 Tagen sein letztes Spiel gespielt und seit deutlich mehr als einem Jahr keinen Football mehr geworfen. Neuer Head Coach der Indianapolis Colts, Frank Reich, hat auch jetzt nochmal gesagt vor Kameras, dass er zufrieden ist mit dem Prozess von Andrew Luck. Ich weiß immer noch nicht, was sie genau meinen mit zufrieden. Und dass er aber in ganz naher Zukunft, sprich in den nächsten Wochen, noch nicht wieder mit dem Footballwerfen anfangen wird. Nun haben wir es, Christian, Mitte, Ende Juni bald. Und die Frage wird sein, wie viele Tage wird Andrew Luck noch ohne Footballwerfen unterwegs sein? Und ab wann, muss man sagen, sind die Colts wirklich in einem Dilemma? Denn ab wann kann man wirklich sagen, okay, die Saison ist vielleicht schon wieder gelaufen für Andrew Luck?
Tja.
Oder glaubst du überhaupt daran, dass er diese Saison noch spielen wird?
Ja, irgendwie glaube ich das schon. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es diese Saison nichts wird, dann deutet es schon darauf, dass die Karriere dann vorbei ist, ne? Also das muss man schon sagen. Also es ist schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die Colts da nicht wieder so eine Lügenaktion fahren oder Unehrlichkeitsaktion fahren, wie sie es im letzten Jahr getan haben, wo der Besitzer gesagt hat, mitten in der Saison, glaube ich, noch, dass er irgendwie kurz davor ist, dass Luck wieder spielt quasi. Und das war dann ja wohl auch entweder die Hoffnung oder es war halt auch eine Fehlinformation. Und ich glaube nicht, dass sie das nochmal machen werden. Natürlich sind die Aussagen auch nicht definitiv aus Indianapolis, die da kommen. Aber ja, ich denke, das ist halt einfach auch noch so ein Day-to-Day-Ding. Ne? Man schaut sich an, wie ist die Entwicklung, wie läuft's weiter. Und wenn man wissen würde, dass er nicht spielt, ich glaube nicht, dass man da wieder so eine Hinhaltetaktik fahren würde. Also ich hoffe es vielleicht auch.
Ja, das Problem, also diese 525 Tage sind vielleicht gar nicht so ein Problem, weil Andrew Luck einfach ein gewisses Talent oder ein sehr, sehr großes Talent mitbringt und ich glaube auch schnell wieder reinkommen würde. Was mich einfach beunruhigt, ist die Tatsache, dass er seit, ich glaube, jetzt die zweite OP an eben dieser Schulter, die er über sich hat ergehen lassen müssen, die ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Mhm. Und seitdem hat er nicht angefangen, mit dem Football zu werfen. Das heißt, er hatte zwei OPs, weil eben eine nicht ausgereicht hat. Und ein Jahr nach der zweiten ist es immer noch nicht so, dass er voll ins Training einsteigen kann. Also von Woche zu Woche, wo man im Grunde genommen nichts mehr hört von Andrew Luck, sehe ich so ein bisschen die Fälle dahin schwimmen. Und ich, auch wenn ich sehr, sehr traurig finde und wirklich sehr, sehr schade fände für ihn, auch für die Colts und für die gesamte Liga, glaube ich mehr und mehr, dass vielleicht auch die Karriere vorbei ist von Andrew Luck.
Also zu denen keine Bälle geworfen, muss man ja auch dazu sagen, er hat keine regulär großen Bälle geworfen. Also er wirft schon Bälle, so kleine Footballer.
Ja, Tennisball und so ein, diese, wie heißen diese, Narf oder?
Ja. Sowas in diese Richtung. Und es geht, glaube ich, im Moment auch erstmal, so stelle ich mir das zumindest vor, im Moment hauptsächlich darum, die Mechaniken zu ändern, beziehungsweise fein zu schleifen, mehr oder weniger. Ich glaube, ich hätte das auch gelesen, dass seine Throwing Mechanics quasi angepasst werden müssen. Und das sind natürlich auch Dinge, die kosten Zeit. Und vielleicht hat man den Ansatz genommen, okay, wir bauen das von ganz unten sukzessive immer ein bisschen mehr auf. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich will nicht, dass Andrew Luck aus der Liga ausscheidet. Also da bin ich von seinem Talent und auch von seinem Charakter, den ich irgendwie sehr erfrischend und freundlich immer bis jetzt empfunden habe, einfach zu sehr überzeugt und bin mir ziemlich sicher, dass die Liga eine schlechtere ist ohne ihn.
Absolut. Vor allen Dingen, weil er einfach von seiner Spielweise her sehr erfrischend ist und weil er einfach ein sehr, sehr fairer Sportler ist, genau, der auch sehr, sehr viel, glaube ich, der Liga geben kann, abgesehen jetzt von den Touchdowns, die er wirft auf dem Spielfeld. Eine sehr weitere traurige Nachricht, der Safety der Houston Texans, Andrew Hall, wurde im Alter von 26 Jahren jetzt mit dem Hodgkin-Lymphom, sprich einem Lymphdüsenkrebs oder beziehungsweise einem bösartigen Tumor in den Lymphdrüsen, diagnostiziert. Wie gesagt, mit 26 Jahren wird er jetzt weiteren Tests sich unterziehen müssen und man kann nur hoffen, dass er vielleicht in den nächsten Jahren, wenn das alles gut verlaufen sollte und man eher den Krebs da besiegen kann, wieder zurückkommen kann aufs Spielfeld. Für die Texans jetzt natürlich eine sehr, sehr bittere Nachricht, aber natürlich in erster Linie für ihn und seine Familie.
Definitiv. Es ist nicht unmöglich. Wir haben es ja bei Eric Berry gesehen, der in 2016 oder wurde in 2015 diagnostiziert mit Krebs. Ja, ich glaube schon. Er hat es ja auch wieder zurückgeschafft, nur hat er sich dann auch wieder direkt verletzt. Das ist dann natürlich suboptimal, aber er hat es zurück aufs Feld geschafft und auch eigentlich ziemlich gut überzeugt. Aber erstmal ist Krebs natürlich völlig losgelöst vom Sport eine Sache, bei der man einfach nur die Daumen drücken kann und hoffen kann, dass es gut verheilt wird.
Genau. Eine letzte kurze Nachricht für alle, die da Interesse haben. Gronkowski in Klammern das Pferd von Gronkowski hat den zweiten Platz erreicht bei einem Pferderennen und Gronkowski sehr, sehr erfreut und er ja, es gibt da ein paar interessante Videos von ihm, wie er das auf der Tribüne verfolgt. Ich könnte mir vorstellen, dass er demnächst dann auch mit Tom Brady vielleicht so eine kleine, feine, so ein Gestüt gründet und die beiden dann beim Kentucky Derby vielleicht jedes Jahr irgendwie unterwegs sein werden, wenn sie sich endlich von dem bösen Bill Belichick losgesagt haben.
Ja, gut möglich. Das ist immer so eine nette Nebengeschichte. Ne? Ich glaube, das Rennen war auch relativ spannend. Ich habe einen kurzen Clip davon gesehen, weil das Pferd von dem letzten Platz auf den zweiten Platz noch davon galoppiert ist, konnte dann nur vom Gewinner, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, den konnte es nicht mehr schlagen. Aber ja, immer mal wieder ganz lustig nebenbei.
Das war's von meiner Seite, Christian.
Wir haben noch Dave Gettleman vergessen.
Ah ja, stimmt.
Der auch mit Krebs quasi diagnostiziert wurde, beziehungsweise es öffentlich gemacht hat. Der General Manager der New York Giants. Sicherlich auch keine optimale Situation. Als General Manager ist man ja zeitlich auch immer sehr stark eingebunden und da wird man auch gucken müssen, intern von den Giants natürlich, wie man die Workload von Gettleman dann in den entscheidenden Phasen reduzieren kann. Aber ja, auch da bleibt erstmal auch nur zu hoffen, dass es ihm persönlich medizinisch gut gehen wird und sportlich, das ist einfach in dem Moment zweitrangig dann. Ne?
Definitiv.
Dann habe ich noch zwei weitere Sachen. Drei.
Gerne.
Drei sogar.
Oh, doch so viel.
Shane Way hat sich wieder die Hand operieren lassen müssen, der Pass-Rusher der Denver Broncos, der Linebacker. Wird 3 Monate verpassen, also auch nicht ganz optimal. Also er wird den Anfang der Saison verpassen. Allerdings sind die Broncos ja im Pass-Rush-Segment mittlerweile doch überzeugend gut aufgestellt, sodass sie den Verlust von Shane Way wahrscheinlich gut kompensieren werden können.
Definitiv. Sie haben ja jetzt erst Bradley Chubb geholt. Sie haben jetzt mit Von Miller und Bradley Chubb mal wieder ein verdammt starkes Duo, wenn man davon ausgeht, dass Bradley Chubb so gut sein wird, wie alle es prognostizieren.
Genau.
Dann sollte das relativ gut aufzufangen sein.
Dann habe ich noch Running Back Duke Johnson, der von den Cleveland Browns belohnt wurde und einen neuen Vertrag bekommen hat, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung von 3 Jahren mit einem gesamten Volumen, das berichtet wurde, in Höhe von, ich glaube, irgendwie 15 Millionen. Wieso steht das denn jetzt hier nicht? Doch, 15,6 Millionen, genau. Und 7,7 Millionen garantiert. Was davon am Ende tatsächlich garantiert ist, ist wir sind wahrscheinlich nur die 5 Millionen Signing-Bonus oder so. Aber interessant, guter Back. Insofern für die Browns, denke ich mal, eine solide Entscheidung. Und Johnson wird sich auch freuen, dass er ein bisschen Kohle bekommt.
Definitiv. Auch da habe ich jetzt noch gelesen, dass aber Carlos Hyde neu akquiriert von den San Francisco 49ers, der jetzt bei den Browns ist, momentan so aussieht, als würde er die Starting Role bekommen im Backfield als Starting Running Back in die Saison gehen. Das ist natürlich sehr, sehr früh noch jetzt im Juni für diese Sachen, aber das sind so die ersten Anzeichen aus den Camps, dass eben Carlos Hyde da den Vorteil hat. Ich werde mich jetzt dazu nicht zu weit rauslehnen oder mehr äußern, denn meine Einschätzung, was Running Backs angeht, sind etwas geschmälert worden in den letzten Wochen.
Ja, okay. Und dann hätte ich noch als letztes kleines Nugget, dass Kasim Edebali von den Bears unter Vertrag genommen wurde. Er wird versuchen, den Kader zu schaffen, denke ich mal. Also bis jetzt hat das ja, ich glaube, er war in 3, 4 verschiedenen Teams bisher anzufinden. Ich glaube, das letzte Mal bei den Broncos in der letzten Saison, ne? Ich glaube, da hat er in den Special Teams hauptsächlich gespielt, auch ein bisschen als Defensive End, Outside Linebacker im regulären Spielbetrieb, aber ich glaube, hauptsächlich hat er sein Geld im Special Teams gemacht. Ich glaube, das ist doch das erste Mal, dass wir über einen der mittlerweile sogar fast zahlreichen Deutschen in der NFL im Podcast sprechen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, okay, über Moritz Böhringer haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen, Der jetzt ja auch, ich weiß nicht, ist er noch bei den Bengals überhaupt? Oder?
Ja, das ist, glaube ich, in diesem Pathway to the NFL-Programm, dieses Programm, das quasi ausländischen Spielern eine Chance geben soll. Ich glaube, dass er da in so einer Spezialrolle ist. Ne? Also ich glaube, die Spieler werden mehr oder weniger von der NFL bezahlt, beziehungsweise zählen, glaube ich, nicht gegen das Cap, können im Practice Squad mittrainieren, aber nicht ohne weiteres ins Spiel befördert werden. Also in den aktiven Roster können sie, glaube ich, nicht befördert werden. Dann würden sie diesen Status verlieren. Aber ich glaube, dass das auch während der Saison passieren kann. Und dann würden sie aber regulär kosten. Ich glaube, so ist das irgendwie. Aber quotet mich nicht da. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das funktioniert.
Hauptsache Teil eines Spezialprojekts zu sein. Das hört sich doch schon mal sehr gut an.
Das hört sich auf jeden Fall aufregend an.
Ich danke dir, Christian, für diese drei weiteren Nuggets, die du uns hier kredenzt hast heute am mittlerweile doch etwas späteren Sonntagabend. Wir werden voraussichtlich uns wieder hören in der kommenden Woche mit dem Petspot unter der Woche, denn da gibt es ja, wie eingangs besprochen, das ein oder andere Thema, über das es sich lohnt zu reden. Und dann in der kommenden Woche beziehungsweise kommendes Wochenende dann wieder hier vom Petspot.
Oh, wir können vielleicht diesmal erstmalig ankündigen, dass wir wohl nicht nächste Woche Sonntag, sondern Montag aufnehmen, richtig?
Das ist korrekt, ja, weil wir uns treffen werden, lieber Christian.
In der Tat.
In der Tat, und das führt dann dazu, dass wir Sonntag es wahrscheinlich nicht schaffen werden aufzunehmen, denn ja, da gibt es auch noch die eine oder andere Sache zu tun.
Ja, beziehungsweise zu kurieren oder so.
Okay. TMI. Dann danke ich dir auf jeden Fall und wünsche euch allen und dir eine angenehme Woche.
Bis dahin. Ciao.